Ja, guten Morgen. Manche von euch habe ich schon persönlich begrüßt, andere haben den Hintereingang benutzt und manche sind gekommen, nachdem ich nicht mehr begrüßt habe. Aber da hat ja so Alex schon was dazu gesagt. Ich freue mich jedenfalls über jeden von euch, den ich sehen darf. Wir hatten gestern in dieser Andacht so uns die Frage auch gestellt, warum gehst du eigentlich in Gottesdienst? Wir haben gedacht, eigentlich kann ich ja ganz schnell fertig sein mit der Antwort. Also jedenfalls, heute bin ich gekommen, weil ich muss. Ich muss ja predigen. Aber es ist nicht alles. Wir haben festgestellt, manche kommen, weil sie gern die Gemeinschaft haben und weil sie gern die Leute treffen wollen. Und das ist gut und das ist richtig. Und das ist ein Grund, weshalb ich auch komme. Manche kommen wegen Gott. Das ist auch gut und auch richtig. Und man kann sich jetzt auch noch darüber streiten, was richtiger ist und was besser ist und so. Und ich denke, wenn beides da ist, ist das Allerbeste, wenn wir kommen, um Gott die Ehre zu geben und wenn wir kommen, um unsere Geschwister zu treffen. Vielleicht hast du noch andere Gründe, warum du sonntagmorgens in Gottesdienst kommst. Ich war jedenfalls total aufgebaut über eure Antworten, die ihr letzte Woche gegeben habt. Wir haben ungefähr 30 Zettel zurückbekommen. Es stand dummerweise auf manchen auch dasselbe drauf. Doch, war richtig gut. Also was immer wieder kam, war so, einfach, ich fühle mich hier wohl, weil ich angenommen bin, wie ich bin, weil die Gemeinschaft einfach schön ist, war immer ein bisschen verschieden formuliert, aber so dieses Angenommensein, dieses einfach da sein dürfen, dieses sein dürfen, wie man ist. Ich glaube, dass es bei ganz vielen von euch so ein Grund ist, warum ihr gerne kommt. Und das ist was ich auch bei Gott so schätze. So, das ist auch, was Gabi gesagt hat, dieses Auge, was wachsam ist und doch freundlich irgendwie. So, Gott sieht uns durch und durch. Und das hat auch jemand so formuliert. Ich liebe Gott, weil er mich sieht und weil er mich kennt, wie ich bin und mich trotzdem lieb hat. Und das fand ich total schön. Und ja, ich habe mir so überlegt, was uns die nächste Zeit auch so ein bisschen beschäftigen soll. Und dann bin ich bei einem Thema hängen geblieben, was ich mir lange überlegt habe, ob das wirklich das ist, aber ich versuche einfach mal eure Herzen auch dafür zu gewinnen. Und zwar geht es um Verwalterschaft. In Ulm haben wir gerade so eine Serie, die heißt Mein Herz für sein Haus. Und das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber ist nochmal ein bisschen ein anderer Schwerpunkt, wo es einfach, also in Ulm jedenfalls darum geht, dass unser Herz brennt für das Haus Gottes. Also für die Ortsgemeinde natürlich, aber auch überhaupt für den Leib Christi. Und das, um was es mir in diesen nächsten Wochen gehen wird, das ist so das, dass Gott uns eingesetzt hat als Verwalter. Ich erkläre euch ganz kurz, woher das kommt und am Ende sage ich euch dann, was euch so die nächsten paar Sonntage erwarten wird. Ich möchte anfangen mit einem Bibeltext aus Psalm 24, Vers 1, den ihr vielleicht kennt, also ist schon ziemlich bekannt, also nicht Psalm 23, sondern Psalm 24. Da heißt es, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Und Psalm 50, Vers 10, denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Wild auf den Bergen zu Tausenden. Also für unsere Jäger, vielleicht auch interessant, die Tiere, die ihr dann so schießt, da haben wir gestern kurz drüber gesprochen, gehört Gott. Alles Getier des Waldes gehört ihm. Die ganze Erde und was sie erfüllt. Warum gehört das alles Gott? Es gehört ihm, weil er es gemacht hat. Ich denke, relativ offensichtlich, Gott hat die ganze Welt gemacht, also gehört die ganze Welt ihm. Und natürlich gehören die Tiere im Wald gehören ihm, die Tiere in der Natur gehören ihm. Von mir aus die Tiere im Stall gehören auch ihm. Und was gehört ihm noch? Ich habe es gehört, die Menschen. Also ich lese euch das nochmal vor. Ich habe extra ein bisschen schneller drüber gelesen, dass ihr es vielleicht nicht merkt. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Ups. Also, ich habe mich gefragt, wo liegt der Erdkreis? Und wo leben diese seltsamen Bewohner, die auf dem Erdkreis leben? Also, der Äquator vielleicht? Alle, die am Äquator leben, gehören Gott. Was würdet ihr sagen? Wem gehört? Wer gehört Gott? Nicht wem gehört Gott? Alle, ehrlich? Da wären wir ja dann auch dabei, oder? Willst du damit sagen, dass wir Gott gehören? Ja, da bin ich in der Vorbereitung dann auch drauf gestoßen. Eigentlich sind es nicht die Leute vom Äquator oder was weiß ich, vom Nullmeridian, also alle Londoner und ich glaube durch Paris geht er auch durch. Sondern wenn die Bibel vom Erdkreis redet, dann ist es alles, was auf dieser Welt lebt. Alle Tiere, alle Menschen. Alles gehört ihm. Und dann bin ich so drauf gekommen, wir gehören Gott natürlich deswegen, weil er auch uns gemacht hat. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, also bei der Natur fällt uns das vielleicht nicht ganz so auf, aber spätestens bei uns, da merken wir natürlich auch, wir sind ja nicht direkt von Gott geschaffen, sondern wir werden ja gezeugt, wir werden geboren, wir kriegen das in unserer Gemeinde ja zurzeit fast jede Woche irgendwie mit, dass ein neues Kind geboren wird und da freuen wir uns total drüber. Aber natürlich entsteht dieses neue Leben, klar, die biologischen Vorgänge können wir inzwischen ein bisschen verstehen, aber dieses neue Leben entsteht letztendlich durch den Willen und durch das Wort Gottes. Und insofern sind alle, die wir hier leben, deswegen natürlich Geschöpfe Gottes und deswegen gehören wir Gott. Aber speziell wir Christen, wir haben noch einen ganz anderen Grund, weshalb wir Gott gehören. Und den lese ich euch auch vor. 1. Korinther 6, Vers 19 und Vers 20. Also zweiter Teil von Vers 19. Da heißt es, ihr gehört nicht euch selbst. Denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Also wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören Gott, weil er uns erkauft hat. Durch welchen Preis sind wir denn erkauft worden? Durch das Leben Jesu, durch den Tod Jesu. Durch sein Blut, was vergossen wurde. Und er hat uns freigekauft. Wir haben vorher, also die Bibel spricht von Sklaverei. Das ist schon was, was wir eigentlich nur noch aus der Vergangenheit kennen, irgendwie aus der Geschichte, aus was weiß ich, aus Amerika oder sonst wo. Wo Sklaven nicht sich selbst gehörten, sondern wo Sklaven Eigentum ihres Herrn waren. Und die Bibel spricht davon, dass wir Sklaven waren, aber wir haben nicht irgendeinem menschlichen Herrn gehört, sondern wir haben der Sünde gehört. Weil wir in Sünde geboren wurden und weil wir selber gesündigt haben, deswegen gehören wir nicht uns selbst, sondern wir gehören, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, gehört als Sklave der Sünde. Und jetzt kommt Jesus und kauft uns frei mit seinem Leben, das er für uns gibt, mit seinem Blut, was er für uns vergossen hat. Und jetzt gehören wir nicht mehr der Sünde und auch nicht uns selbst, sondern wir gehören Gott. Und das ist das, was Paulus immer wieder in seinen Briefen schreibt, ein Sklave Jesu Christi. Wenn er schreibt über sich, sagt er ein Apostel oder sagt verschiedene andere Dinge, aber er sagt immer wieder, ein Sklave, ein Diener Jesu Christi. So, wir gehören also Jesus, weil er uns gekauft hat. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Manche Leute, die werden da jetzt schon ganz nervös. Ich gehöre nicht mir, ich bin verkauft worden, ich bin ein Sklave. Das gibt's doch nicht. Das ist doch abgeschafft. Sklaverei ist doch was Schlechtes. Also wie kann sowas sein? Wir müssen uns dagegen auflehnen, wir müssen rebellieren, wir müssen frei sein. Ja, biblisch gesehen habe ich schlechte Nachrichten für dich. Der beste Zustand, den du erreichen kannst, ist Sklave Gottes zu sein. Wir hatten das mal in der Religionsprüfung, ich glaube, ich habe das hier auch schon erzählt, wo es um die Freiheit ging. Und der Satz, der mir da so hängen geblieben ist und der mich bis heute verfolgt und wo ich sage, wie schön formuliert, heißt es, die maximale Freiheit, die ein Mensch erhalten kann oder erreichen kann, ist, die richtige Abhängigkeit zu finden. Die maximale Freiheit, die ein Mensch erreichen kann, ist, die richtige Abhängigkeit zu finden, weil, und das war der Hintergrund hinter dem allem, der Mensch niemals unabhängig ist. Wir sind immer abhängig von irgendjemand, von irgendwas. Und im schlimmsten Fall sind wir von uns selber abhängig. Und wenn du diesen Satz noch nicht verstanden hast, dann warte ich einfach noch ein paar Jahre, bis du die entsprechenden Erfahrungen gemacht hast. Aber sich selbst ausgeliefert zu sein, das tun zu müssen, was man selber will, das ist nicht schön. Also, aber anderes Thema. So, wir sind erkauft, wir gehören Jesus. Und bei dem Kaufen, da bin ich an ein Gleichnis erinnert worden, was Jesus erzählt. Das Gleichnis vom Kaufmann und der Perle. Manche von euch kennen das vielleicht. Ich lese es ganz kurz vor, Matthäus 13, 45 bis 46 sind nur zwei Verse, die Jesus hier sagt. Heißt es, auch mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte sie. Und jetzt eine Frage für die ganz Mutigen unter euch. Wer ist der Kaufmann? Ja, das ist die eine Möglichkeit, Gott oder Jesus, habe ich ja gerade gesagt, der hat uns erkauft. Wir. Tja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Jetzt können wir euch sagen, ja, ist irgendwie beides richtig. Also, derjenige, der diese Perle haben will, verkauft alles, was er hat und kauft diese Perle. Trifft es auf Jesus zu? Jesus hat alles gegeben, um uns zu kaufen. Stimmt. Also insofern schon mal richtig. Aber ich persönlich glaube, dass dieses Gleichnis, auch wenn wir es im Zusammenhang lesen, mindestens genauso gut andersrum gemeint ist. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte. Und ich glaube, ich habe die auch schon mal vorgelesen, aber ich finde sie einfach so schön und deswegen lese ich sie auf jeden Fall nochmal vor. Eine Geschichte aus einem Buch von Juan Carlos Ortiz, einem Argentinier, der hat folgende Geschichte dazu geschrieben. Also er geht auch davon aus, wir sind der Kaufmann, der diese Perle kaufen will. So, wir kommen zum Besitzer der Perle und sagen, ich möchte diese Perle kaufen. Wie viel kostet sie? Sie ist sehr teuer, antwortet der Besitzer. Aber wie teuer, lautet unsere Frage. Nun, sie kostet schon einen Batzen. Glauben Sie, ich könnte sie erwerben? Selbstverständlich, jeder kann sie kaufen. Aber haben Sie nicht gesagt, sie sei sehr teuer? Ja. Ja, und was kostet sie? Alles, was sie haben, antwortet der Besitzer. Nach reiflichem Überlegen sagen wir, gut, ich kaufe sie. Wie viel können Sie bieten? Auf meinem Bankkonto liegen ungefähr 15.000 Euro. Schön, was haben Sie noch außer den 15.000 Euro? Das ist alles, was ich habe. Mehr nicht. In meiner Brieftasche sind noch ein paar Euro. Wie viel? Wir fangen an zu suchen. 20, 30, 50, 55 Euro. Prima, was haben Sie noch? Nichts mehr, das ist alles. Wo wohnen Sie, bohrt er weiter. In meinem Haus. Ah ja, ich besitze ein Haus. Ich nehme das Haus auch noch mit dazu. Er notiert es. Dann muss ich ja im Wohnwagen wohnen. Sie haben einen Wohnwagen? Den auch. Und wie wird der Wohnwagen gezogen? Haben Sie etwa ein Auto? Ah, ja, sogar zwei. Okay, alle beide gehören jetzt mir. Was noch? Jetzt besitzen Sie mein Geld, mein Haus, meinen Wohnwagen und meine Autos. Wie viel mehr wollen Sie denn noch? Sind Sie denn allein auf dieser Welt? Nein, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Eine Frau, zwei Kinder. Jetzt besitze ich ja gar nichts mehr. Jetzt bin ich ganz allein. Plötzlich sagt der Perlenbesitzer, fast hätte ich es vergessen. Sie auch. Alles soll mir gehören. Ihre Frau, Ihre Kinder, das Haus, das Geld, die Autos und Sie selber auch. Dann fährt er fort. Doch passen Sie auf. Ich überlasse Ihnen einstweilen all diese Dinge. Aber vergessen Sie nicht, ich bin jetzt der Eigentümer und darf frei darüber verfügen, sobald ich etwas davon brauche. Und ich liebe die Geschichte, weil so, wenn wir hören, ja, der verkauft alles, was er hat und kauft diese Perle. Und dann denken wir auch noch, ja, Jesus hat uns erkauft. Klar, Jesus hat alles für uns gegeben. Wunderbar, jetzt sind wir freigekauft. Aber es macht umgekehrt eben genauso Sinn. Wir sind dieser Kaufmann und wenn wir diese Perle haben möchten, nämlich das neue Leben in Jesus, dann heißt es, dass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern dass wir als Sklaven sozusagen verkauft oder gekauft worden sind. Es ist eigentlich kein Verlust in dem Sinn, denn wir waren eigentlich nie frei. Wir haben eigentlich noch nie uns selbst gehört. Wir haben nur den Besitzer gewechselt. Und das ist das, was Jesus immer wieder auch sagt und was in der Bibel immer wieder geschrieben wird, dass wir dass ein Besitzwechsel stattgefunden hat, dass wir verrückt worden sind. Manchmal sagt man, die Christen sind verrückt. Ja, die sind verrückt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. So, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören jetzt Jesus. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es praktisch aus? Und das Problem in Anführungszeichen ist eben dieser letzte Satz, dass Jesus sagt, momentan nehme ich dir nicht alles weg, sondern ich lasse es in deinem Besitz. Kennt ihr den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum? Ich zeige euch mal was. Wisst ihr, wem dieser Geldschein gehört? Genau, Besitz oder Eigentümer. Also Besitz bin ich. Ich besitze diesen Geldschein. Aber wer ist der Eigentümer? Da steht drauf, ja, ich wollte gerade sagen Deutsche Bundesbank, aber da steht drauf Europäische Zentralbank. Genauso mit eurem Personalausweis, mit eurem Reisepass. Der ist zwar in eurem Besitz, aber ihr seid nicht der Eigentümer. Und das merkst du vor allem dann, wenn du das Ding kaputt machst. Schlecht? Ja, das kann sogar bestraft werden. Also wenn du Geld verbrennst oder so, ist eigentlich nicht so ganz lustig, weil du kannst jetzt sagen, das ist doch mein Geld, aber der Staat hat eine andere Meinung. Der sagt, Moment, das ist mein Geld. Das Geld gehört ihm, eigentumsmäßig. So. Genauso ist es mit manchen Häusern. Da bist du zwar Besitzer, aber Eigentümer ist vermutlich die Bank. Ja, so ähnlich wie hier. Also jedenfalls ein Teil von diesem Haus gehört noch der Bank. Eigentumsmäßig, Besitzer sind wir. So, Jesus nimmt uns nicht alles weg, was wir haben. Wir sind Besitzer. Aber Eigentümer ist Jesus. Derjenige, dem es gehört, derjenige, der letztendlich das Sagen hat, ist ein anderer. Und das ist genau das, was mit unserem Leben passiert. Wir haben alles. Wir haben Geld, wir haben Häuser, wir haben Autos, wir haben alle möglichen Dinge. Ich komme gleich noch auf mehr Sachen. Es geht um weit mehr als um Besitz. Aber derjenige, der eigentlich das Sagen hat, derjenige, der bestimmen kann, was mit dem allem passiert, derjenige, dem es wirklich gehört, das ist Jesus. Und darüber schreibt Paulus Folgendes. 1. Korinther 4, 1 bis 2, als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen. Also wir sind Verwalter. All das, was sich in unserem Besitz befindet, wird von uns verwaltet, aber ist nicht unser Eigentum. Für Schwaben eine schwierige Botschaft, gebe ich zu. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn unmittelbar so vor der Tür stehen würde, dass du deinen Besitz dem Eigentümer zurückgeben musst, dann würden wir uns mit diesem Thema viel stärker beschäftigen. Das Problem ist, dass Jesus uns so viel Zeit lässt und uns so viel Freiheit lässt, uns zu verhalten, als ob es uns gehören würde, obwohl es ihm gehört. Und deswegen glaube ich, dass wir es oft nicht wirklich verstehen, dass all das, was wir haben, nicht unseres ist, sondern seins. Ich habe vor vielen Jahren mal, da habe ich in Ulm mal über dieses Thema, über ein ähnliches Thema gesprochen und habe ich auch diese Geschichte erwähnt. Und nach dem Gottesdienst kam Cornelius Ohleuer, den manche von euch auch noch kennen, der auch schon hier gepredigt hat, der kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Wolfgang, ich bräuchte mal Gottes Auto. Ja. Überleg dir gut, was du predigst. Was wollte ich da dann sagen? Habe ich gesagt, na gut. Ich kann ja jetzt nicht unglaubwürdig werden. Also ich bin froh, dass seitdem nicht mehr viele Leute nach Gottes Auto gefragt haben. Komm nach dem Gottesdienst nicht zu mir. Genau, aber versteht ihr, wir wissen das. Und das ist eine Wahrheit, die wir vielleicht auch so wie vorher, so was wir da alles gesungen haben. Martin, du hast echt ganz schlimme Dinge halt mit uns gemacht. Und wir haben einfach mitgesungen, so, du bist genug für mich und oh, ich gebe alles dir. Und gestern haben wir gesungen, er ist der Mittelpunkt und was weiß ich was alles. Und wir machen Jesus immer alle möglichen Versprechungen. Aber die Frage ist, wie sieht es aus, wenn es praktisch wird? Und um dir gleich die Angst zu nehmen, ja, ich weiß, wir werden bauen und ja, ich weiß, wir brauchen viel Geld und trotzdem geht es heute eigentlich nicht um dein Geld. Also heute jedenfalls, an einem anderen Sonntag werde ich das dann vielleicht tun, aber heute geht es nicht darum, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Sondern es geht um dieses Prinzip, was wir im Wort Gottes finden, dass wir nicht Eigentümer, sondern nur Besitzer, nur Verwalter sind. Und eben, da geht es jetzt, ich habe jetzt ganz viel über, also auch in diesem Gleichnis von der Perle, da ging es ganz viel um Besitz, um Eigentum, um Materielles, um Geld, um ja, Besitz. Aber es geht um viel mehr. Und Paulus, ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, der sagt, als Diener Christi sollen wir uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Also es geht dem Paulus noch nicht mal so sehr, er spricht auch nicht eigentlich von den Korinthern, sondern er spricht von sich selber. Er sagt, ich bin ein Verwalter, aber jetzt weniger von Geld, von Besitz, sondern er sagt, ich bin ein Verwalter von Geheimnissen Gottes. Und da ist wichtig, dass man versteht, was ein Geheimnis ist. Vor allem bei Paulus, ich weiß nicht, ob es für das ganze Neue Testament gilt, aber speziell bei Paulus, verwendet dieses Wort immer wieder. Und speziell im Epheserbrief kannst du das sehr schön sehen, wenn du mir das jetzt nicht glauben willst oder das, weil du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, immer nachprüfst, dann darfst du es gern nachprüfen. So in den ersten 1, 2, 3 Kapiteln, da redet Paulus immer mal wieder von einem Geheimnis. Und Geheimnis ist bei Paulus etwas, was in der Vergangenheit verborgen war, was geheim war und was jetzt offenbart worden ist. Und er spricht insbesondere davon, dass die Heiden vorher eben nicht Gottes Volk waren und jetzt Gottes Volk geworden sind und dass Gott aus Heiden und Juden ein Volk gemacht hat und eine große Familie, eine Herde, wie es Jesus ausdrückt. So, wenn Paulus also davon spricht, dass er Verwalter eines Geheimnisses oder von Geheimnissen ist, dann redet er auch vom Evangelium. Er redet von der Botschaft, die ihm anvertraut ist, die Gott ihm gegeben hat und die er weitergeben soll. Und er sagt, ich bin ein Verwalter. Und Gott hat uns viel mehr anvertraut als Besitz. Er hat uns Geheimnisse Gottes anvertraut. Er hat uns diese Botschaft anvertraut, dass ewiges Leben für all diejenigen greifbar ist, die ewiges Leben haben möchten. Dass eine Beziehung zum lebendigen Gott, zum Schöpfer von Himmel und Erde, möglich ist für alle diejenigen, die das wollen. Dass Kindschaft des Vaters im Himmel erreichbar ist für alle diejenigen, die das möchten. Das sind die Geheimnisse, die Gott uns anvertraut hat und die wir verwalten. Und von denen wir entscheiden, wem wir sie weitergeben oder bei wem wir sie für uns behalten. In welcher Form wir sie präsentieren oder wo wir vielleicht auch einfach schweigen. Das ist unsere Verantwortung, unsere Entscheidung, wie wir als Verwalter damit umgehen. Und Paulus sagt, von dem Verwalter wird verlangt, dass er treu ist. Auf den Begriff komme ich nachher gleich nochmal zu sprechen. Wir verwalten also auch die Botschaft Gottes für diese Welt. Und Gott verlangt von uns nicht in erster Linie Leistung oder Aufopferung, sondern Treue. Gott verlangt von uns nicht in erster Linie Leistung oder Aufopferung, sondern Treue. Hiermit hat man gesagt, wenn Gott einen Menschen misst, dann legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Gott misst unser Herz. Er misst unsere Treue. Gott misst nicht, wie viel du gegeben hast in absoluten Zahlen. Gott misst nicht, wie viel Zeit du investiert hast in absoluten Zahlen. Gott misst nicht, wie viele Stunden stille Zeit du machst. Gott misst nicht, welche Leistung du auch immer vollbracht hast. Sondern Gott misst deine Treue. Gott misst dich daran, wie viel Herzblut du in sein Reich gesteckt hast. Wie wichtig dir sein Reich war. Matthäus 6,33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott sagt, ich bin bereit, dir all das zu geben, was du für dein Leben brauchst, wenn du bereit bist, mein Reich an die erste Stelle zu setzen. Da geht es nicht um Quantität, da geht es um Qualität. Da geht es um, was ist oben auf deiner Liste. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir leisten, sondern wie treu wir mit dem umgehen, was wir haben. Ersten Petrus 4, Vers 10, da taucht nochmal dieses Wort Verwalter auf. Da heißt es, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder dient mit der Gabe, die sie empfangen hat. Du musst nicht mit der Gabe dienen, die jemand anders empfangen hat. Du musst dich auch nicht vergleichen. Der gibt mehr oder der steckt mehr Zeit in die Gemeinde oder der tut dieses oder der macht jenes oder was weiß ich, was das auch immer ist. Du musst dich nicht vergleichen mit dem oder mit jenem. Du musst dich vergleichen mit den Möglichkeiten, die du hast. Du musst dich vergleichen mit dem Willen, den Gott für dein Leben hat. Das ist das, was für dich zählt. Alles andere ist nicht relevant. Es ist nicht wichtig, ob du mehr oder weniger tust, gibst, machst als dein Nächster. Wichtig ist, ob du treu bist in dem, was Gott von dir will. Und auch hier sehen wir, dass es weit über unseren Besitz hinausgeht, denn er sagt, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wir haben durch Gnade Dinge empfangen. Das kann Besitz sein, das ist Zeit, auf jeden Fall, das hat jeder bekommen, das ist so ziemlich das gerechtest verteilte Gut auf dieser Welt. Jeder hat 24 Stunden jeden Tag. Das sind unsere Gaben. Wisst ihr, ich finde es schön, dass im Deutschen sogar dieses biblische Wort Eingang gefunden hat, wenn man davon spricht, dass jemand was kann. Wenn man so eine Show macht im Fernsehen, dann schaut man nach Talent. Und was ist Talent? Talent ist ein griechisches Gewichtsmaß, ein Talent Silber. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, der hat aber Kilo. Oder der hat Pfund. Ja, so ist es, so kommt es. Also dieses Talent ist eigentlich ein Gewichtsmaß und es kommt aus diesem Gleichnis, was Jesus sagt, der Herrscher, der Chef irgendwie, der zieht über Land und gibt seinen Knechten jedem nach seinen Fähigkeiten. Dem einen gibt er 10 Talente, dem anderen gibt er 5 Talente, dem anderen 1. Und daher kommt unser deutsches Wort Talente. So, das heißt, im Prinzip geht es genau um diese Geschichte. Du hast von Gott ein Talent bekommen. Und zwar jetzt eben nicht notwendigerweise Geld, sondern eine Fähigkeit. Und Gott möchte, dass du diese Fähigkeit verwaltest für ihn. Ich komme gleich nochmal drauf, was es mit der Treue und mit dem Verwalten auf sich hat. Also, was sollen wir verwalten? Was haben wir denn alles bekommen? Vielleicht könnt ihr mir mal ganz kurz helfen. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, aber vielleicht habe ich ein paar vergessen. Was würdet ihr sagen? Bitte? Zeit? Geld? Gaben, also Fähigkeiten, ja? Was noch? Den Heiligen Geist? Ja, wobei ich glaube, den können wir, müssten wir mal theologisch ausdiskutieren, ob wir den weitergeben können. Liebe? Sage ich nur eins, habe ich vorher gesagt, das Evangelium, die gute Nachricht, das Leben, sage ich noch zwei Sachen, Familie, Gesundheit, ja, man kann es verwalten, Heilung, ja. Genau, also vielleicht kommen wir noch auf mehr Dinge, aber ich wollte einfach euch zeigen, es geht heute um sehr viel mehr als um Geld oder um Besitz. Und jetzt möchte ich, dass wir kurz darüber nachdenken, was es heißt, Dinge gut zu verwalten. Also, ich lese euch nochmal 1. Petrus 4, Vers 10 vor. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. So, was ist ein guter Verwalter? Und das Erste, was uns dabei helfen soll, ist uns mal zu überlegen, wenn wir jemandem was anvertrauen, also unser Eigentum. Ich habe jetzt gesagt, eigentlich haben wir gar kein Eigentum, aber jetzt geben wir uns mal der Illusion hin, dass unser Geld uns gehören würde. Und wir würden dieses Geld oder ein Haus oder sonst irgendwas, was wir haben, jemandem anvertrauen. Was würdest du von einem guten Verwalter erwarten, was der mit diesem anvertrauten Gut macht? Also gibt es jetzt verschiedene, je nachdem auch was du anvertraust, verschiedene Antworten. Ja, er muss ehrlich sein, genau. Dass er es pflegt. Also bleiben wir mal vielleicht beim Haus. Ja? Das Haus soll gepflegt werden. Das heißt, wenn ich das irgendwann mal wieder zurück will oder so, dann erwarte ich, dass das Haus in demselben guten Zustand ist wie vorher. Ich erwarte vielleicht nicht notwendigerweise, dass das Haus nachher doppelt so groß ist. Also eine Vermehrung würde ich da jetzt nicht notwendigerweise erwarten. Aber dass es eben nicht verfällt, sondern dass es in einem guten Zustand bleibt. Das heißt, ein guter Verwalter kann sein, er pflegt es einfach und erhält es. Was anderes ist, wenn du jemand Geld zum Verwalten gibst. Also wenn ich Geld auf die Bank bringe und dafür 0% Zinsen bekomme, dann sage ich, nicht begeistert, kein guter Verwalter. Vielleicht muss man heute zufrieden sein, wenn sie es nicht irgendwie verlieren. Aber typischerweise würde ich sagen, von einem guten Verwalter würde ich erwarten, dass sich mein Geld vermehrt, oder? So, also das heißt, ein Verwalter, was das Geld angeht, da würde ich Vermehrung erwarten. Was ein Haus angeht, würde ich wenigstens Werterhalt erwarten. Und wenn es nun um solche Dinge geht, wie Jesus erzählt mal ein Gleichnis, dass jemand einen Verwalter einsetzt, der dafür zuständig ist, seinen Angestellten rechtzeitig, jetzt sage ich mal, ihren Lohn zu geben, beziehungsweise in dem Fall geht es um Essen oder ja, sie richtig zu versorgen, dann geht es noch nicht mal so sehr darum, dass das gut erhalten bleibt, sondern dass es richtig und sinnvoll und im Sinne dessen, dem es gehört, ausgegeben wird. Also das Geld kann sogar weniger werden, wenn der Auftrag ist, ich soll mit dem Geld irgendwas tun oder mit den Gütern, die mir anvertraut sind, ich soll damit irgendwas erreichen. Dann ist ein guter Verwalter derjenige, der es im Sinne des Herrn, des Besitzers, des Eigentümers, entsprechend ausgibt. Okay? So, und dann habe ich mir gedacht, das Gegenteil von Treue ist ja Untreue. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber im deutschen Strafgesetzbuch, da gibt es einen Straftatbestand der Untreue. Und damit ist nicht die Ehe gemeint. Bitte? Die Untreue in der Ehe hat man, glaube ich, gestrichen, ja. Das kann gut sein. Aber die Untreue, was Besitz angeht, die ist immer noch ganz gewaltig maßgeblich. Und da habe ich festgestellt, es gibt zwei verschiedene Formen von Untreue. Das eine ist der sogenannte Missbrauch. Das heißt, jemand vertraut mir etwas an, sein Eigentum, und ich nutze meine Vertrauensstellung aus, um damit Geschäfte zu machen, die zum Nachteil für den Eigentümer sind. Also typischerweise wäre das jetzt eben, dass eine Bank riskante Geschäfte macht mit meinem Geld und das Geld dabei verliert. Sowas würde man, weiß nicht, ob das ein Jurist so sehen würde, aber ich würde das jetzt als Anleger untreu empfinden. Oder wenn Staatsdiener, ja okay, also wird dann vielleicht da irgendwann, werden wir feststellen, dass es auch nicht so gehandhabt wird. Aber in einer Firma, irgendein Prokurist oder so, der verschwendet das Geld, veruntreut das Geld, da würde man von Missbrauch reden. Und eine zweite Form, und die fand ich eigentlich für uns sehr, sehr viel interessanter, durch Gebrauch des anvertrauten Vermögens für eigene Zwecke. Nennt sich Untreue, Straftatbestand. Und zwar nennt sich das dann, das eine ist Missbrauch und das andere ist Treuebruch. Also, du vertraust mir Geld an und ich nutze mein Vertrauen, was du mir schenkst, aus, um das Geld für meine eigenen Zwecke zu benutzen. Und jetzt wird es ja ganz heikel. So, Jesus ist der Eigentümer. Er hat uns Geld anvertraut, er hat uns Zeit anvertraut, er hat uns Gaben anvertraut, er hat uns eine Familie und was weiß ich was alles anvertraut. Und wir nutzen das jetzt für eigene Zwecke. Hui, habe mir gedacht, ich bin geistlich gesehen eigentlich mit einem Fuß im Gefängnis, oder? Ich habe mir gedacht, da muss ich noch einiges drüber nachdenken, was das nun ganz praktisch heißt. Aber ich habe mir gedacht, unser Gesetzbuch kennt diesen Straftatbestand des Treuebruchs, der dann eintritt, wenn ich ein mir anvertrautes Gut für eigene Zwecke missbrauche. Nun, um euch gleich wieder ein bisschen die Angst zu nehmen, dass ihr gleich in der Hölle landet. Ich glaube schon, dass uns Gott die Güter auch anvertraut hat, dass wir sie selbst nutzen dürfen. So was gibt es ja auch. Wenn du zum Beispiel von deinem Arbeitgeber ein Auto bekommst und der Arbeitgeber dir sagt, du darfst das Auto zwar für dienstliche Fahrten benutzen, aber du darfst es auch für private Zwecke benutzen. Oder ein Computer, ein Laptop oder was weiß ich was. Da muss man dann bestimmte Regelungen treffen, aber es kann ja durchaus sein, dass dir irgendwas überlassen wird mit der ausdrücklichen Genehmigung, du darfst es für eigene Zwecke benutzen. Dann ist natürlich auch keine Untreue. Ich glaube schon, dass Gott uns unser Geld, unseren Besitz, unsere Gaben, unsere Zeit, unsere Familie, unsere Gesundheit auch gegeben hat, dass wir selbst Nutzen daraus ziehen. Das siehst du zum Beispiel auch, dass im Alten Testament mal eine Regelung getroffen wird, dass das Volk einen Zehnten bringen soll. Und dann heißt es, was man damit machen soll. Dann heißt es, und kauf dir, was dein Herz begehrt. Ich glaube, schöne Sachen zu essen und alkoholische Getränke, steht ausdrücklich dort, Rauschtrank, übersetzt Luther das, und dann mach ein richtig schönes Fest mit deinen Freunden. So, also wir sehen schon, es geht nicht darum, dass Gott uns den Spaß nehmen will und sagt, hier hast du zwar alles, aber du darfst nichts davon verwenden. Wir dürfen das auch für eigene Zwecke verwenden. Aber wenn Gott irgendwann mal feststellt, dass all das, was er uns anvertraut hat, unsere Zeit, unsere Gaben, unser Geld, unser Besitz, unsere Gesundheit und so weiter und so fort, dass wir alles nur für uns verwenden, dann glaube ich schon, dass Gott irgendwann mal sagen wird, also lieber Bruder, Dämpfer würde sagen, liebes Kind, das verstehe ich nicht unter Treue, das verstehe ich nicht unter einem guten Verwalter, weil eigentlich habe ich es dir zwar auch zum eigenen Gebrauch gegeben, aber eben nicht nur. Und deswegen finde ich dieses Thema Verwalterschaft schon sehr spannend und deswegen denke ich, dass es sich auch lohnt, wenn wir uns da die nächste Zeit ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wie das praktisch aussieht. Ich möchte euch gerne so einen kleinen Ausblick geben von den Dingen, mit denen wir uns da beschäftigen werden. Wir werden uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, wie verwalten wir unsere Zeit, unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Es wird natürlich auch darum gehen, wie verwalten wir unser Geld, unseren Besitz. Es wird darum gehen, wie gehen wir verantwortlich und fürsorglich mit unserem Leben und dem, was Gott uns anvertraut hat, um, auch mit den Menschen, die in unserem Umfeld sind. Wie können wir richtige Prioritäten setzen? Und wie ist das richtige Verhältnis zwischen Sorgen und Vertrauen? Und mit diesen Themen werden wir uns so die nächste Zeit ein bisschen auseinandersetzen und sehen, wie werden wir als Verwalter in diesen Bereichen richtig damit umgehen? Aber ich wollte gerne diese Predigt nicht abschließen mit so einer Drohkeule. Oh, du stehst in der Gefahr, hier den Straftatbestand der Untreue zu begehen und Gott wird dich strafen und so. Denn Gott macht es eigentlich genau andersrum. Und ich möchte deswegen Matthäus 25, 21 an den Schluss stellen. Das ist ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ich viele von diesen Gleichnissen, wo es eben um diese Verwalterschaft geht, nur angerissen habe, nur einzelne Verse genommen habe, weil wir die nächsten Wochen eben noch ausführlicher behandeln werden. Und das ist auch so ein Vers, das ist der Schluss von dem Gleichnis, was Jesus erzählt, wo der Herr zurückkommt und einen seiner Knechte lobt mit folgenden Worten. Matthäus 25, 21. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine größere Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Und das ist das, was Gott uns in Aussicht stellt. Gott sagt ja nicht nur, du bist ein Verwalter, du bist ein Knecht, du bist ein Sklave, sondern er sagt, du bist eingeladen an meinen Tisch. Du bist eingeladen, mit mir am Tisch zu sitzen, mit mir zu feiern. Du bist eingeladen, meine Freude zu teilen. Und das ist das, was er diesem Verwalter sagt. Du bist über Kleines treu gewesen, ich will dich über mehr setzen. Das ist so die eine Verheißung, die wir haben. Wie das mit der Zeit ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Gott Zeit vermehrt, wenn wir gut damit umgehen. Aber gefühlt haben wir dann mehr Zeit, wenn wir es tun. Aber wenn wir mit unserem Geld richtig umgehen, dafür gibt es haufenweise gute Verheißungen in der Bibel, die wir miteinander anschauen werden. Wenn wir mit unseren Gaben richtig umgehen, dann glaube ich schon, dass Gott da auch Vermehrung schenken wird. Und das Ende wird sein, dass er sagt, also Luther übersetzt es so, geh ein zur Freude deines Herrn oder eben hier, ich weiß gar nicht, welche Übersetzung ich da genommen habe, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Und das ist was, worauf ich mich freue, wo ich sage, dafür möchte ich einfach ein guter Verwalter sein. Ich möchte die Dinge, die Gott mir hier anvertraut hat, so gut verwalten, dass Gott am Ende zu mir sagt, du bist ein guter Verwalter gewesen und jetzt komm, wir machen ein Mittelalterfest miteinander und schmeißen Knochen durch die Gegend und was weiß ich was, haben eine richtig gute Zeit. Gott feiert mit mir. Ich darf teilhaben an der Freude Gottes. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, so, worüber freut sich Gott eigentlich? Aber das überlasse ich deinem sonntagnachmittäglichen Bibelstudium oder Nachdenken oder in dieser Woche. Tatsache ist jedenfalls, dass Gott einen guten Plan für uns hat. Dieser gute Plan, der beginnt damit, dass er uns kauft. Gekauft hat, wenn du so willst. Gott hat den Preis bezahlt. Die Frage ist, bist du bereit, diesen Herrschaftswechsel von deinem alten Herrn zu diesem neuen Herrn zu vollziehen? Und ich glaube, die meisten von uns haben das getan. Die meisten, die hier sitzen, von denen bin ich sicher, ihr habt gesagt, ich will diesem neuen Herrn dienen mit Haut und Haar. Ich möchte ihm gehören, weil ich weiß, es gibt keinen Besseren auf dieser Welt. Und wenn du das getan hast, super, da hast du den wichtigsten Schritt schon mal getan. Wenn du es noch nicht getan hast, mache ich dir Mut, mach das heute Morgen. Entscheide dich dazu, ihm nachzufolgen. Und dann dürfen wir Verwalter sein. Dann dürfen wir in dem, wie wir umgehen mit unserem Besitz, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, dürfen wir immer mal wieder nachfragen, Herr, ist eigentlich nicht meins. Was möchtest du, was ich damit tue? Was ist dein Wille für mich? Was hast du für einen Plan? Was soll ich mit diesem Gut, mit dieser Gnade, die du mir anvertraut hast, was soll ich damit machen? Mit dieser Botschaft, die du mir gegeben hast, wem soll ich die erzählen? Wie soll ich das machen? Wie kann ich mich fortbilden, um effektiver zu werden im Umgang mit diesem oder jenem Gut, was du mir gegeben hast? All das, was ihr von einem guten Verwalter erwarten würdet, all das, da können wir uns Gedanken drüber machen. Wohl wissend, dass Gott von uns nicht in erster Linie Leistung sucht, sondern Treue. Und manchmal kommen wir vielleicht einfach mit diesem Punkt weiter, wo wir uns dann überlegen, was würden wir eigentlich von einem treuen, von einem guten Verwalter erwarten, wie der mit unserem Besitz, mit unserem Eigentum umgeht. Und ich glaube, dann kommen wir schon relativ weit zu verstehen, was Gott von uns möchte. Und da wünsche ich euch viele gute Gedanken dazu, die nächsten Tage und Wochen. Und dass wir alle miteinander gute Verwalter Gottes sind. Vater, und jetzt möchte ich dir einfach danken dafür, dass du uns aus der Sklaverei der Sünde erlöst hast, dass du uns gekauft hast und dass wir zu dir gehören dürfen. Herr, und dieser Herrschaftswechsel, Herr, diese neue Herrschaft, die wir da gefunden haben, ist wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Und so danke ich dir einfach dafür, in Jesu Namen, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du so viel Vertrauen zu uns hast, Herr, dass du uns viele Dinge anvertraust. Die Zeit, die du uns schenkst, die Gaben, unser Geld, unsere Gesundheit, unser Leben, unsere Familien, unsere Berufe. So viele Dinge, Herr, die du uns anvertraust. Und wir wollen gute Verwalter sein, Herr. Wir wollen dir eine Freude machen mit dem, was wir tun. Damit wir am Ende diesen Satz hören, du bist ein guter Verwalter gewesen und ich möchte, dass du teilhast an meiner Freude und ich möchte, dass wir miteinander feiern. Und dafür danke ich dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.